Herr, wir suchen Halt und Hilfe, gib uns ein Wort, das uns trifft, und mach uns offen für dich. Amen. Der heutige Text ist vielen lange bekannt. Diese Geschichte von David ist neben dem Kampf gegen Goliath in jeder Kinderbibel zu finden. Mich interessiert, ob es nicht eher eine Geschichte für Erwachsene ist. David zog hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, damit David samt seinen Männern zu suchen bei den Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhirten am Wege, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand lege an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich danach auch David auf und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Saul sah sich um. Und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Reden der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte, aber ich habe dich verschont. Denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Frevlern kommt Frevel. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wem zieht der König von Israel hier nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh. Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir. Und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe und mich rette aus deiner Hand. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David, du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hand gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn in Gutem seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Ist in eurer Familie ein friedliches, harmonisches Miteinander? Denkt mal kurz drüber nach. Wenn ja, gratuliere ich euch. Wenn nein, ist das wohl eher normal. Schon in den ersten in der Bibel erwähnten Familien gab es Neid und Totschlag. Im heutigen Bibeltext geht es um eine andere Familie mit schwierigen Beziehungen. König Saul hatte seine Tochter David zur Frau gegeben. Damit war er der Schwiegersohn des Königs. Saul war nun nicht nur Davids König, sondern auch das Familienoberhaupt. Es ging um Kontrolle und Machterhalt. David diente Saul. Doch David war beliebter und ihm gelang fast alles, was er tat. Diese Vergleiche wurden sogar öffentlich besungen. Sauls Depressionen machten das Verhältnis nun auch nicht einfacher. Klingt das nach perfekter, harmonischer Familie? Es kommt schlimmer. Im Affekt versuchte Saul, David zu töten. Daraufhin floh David. Doch nun diente er Saul ja nicht mehr. Man kann doch nicht einfach straflos vom Dienst fliehen. Saul war wütend. David hatte schließlich einen Eid geschworen, seinem König zu dienen. Also man kann nicht das Fahnenflucht. Ist diese verfahrene Situation noch lösbar? Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei Engedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen bei dem Steinbockfelsen. Saul zieht gegen seinen Schwiegersohn mit 3000 auserlesenen Männern. Unter der GSG 9 macht das nicht. Es müssen 3000 Elitesoldaten sein. Im Kapitel 22 steht, dass David etwa 400 Mann hatte. Das waren seine Brüder, Cousins und Männer, die in Not oder Schulden gekommen waren. Halt Leute ohne Arbeit und Einkommen. David kämpfte mit diesen gegen die Philister. Auch Saul kam von der Verfolgung der Philister. Sie hätten gemeinsam gegen den Feind des Landes kämpfen können. Doch nun war Saul der Kampf gegen seinen Schwiegersohn wichtiger. Und als er kam zu den Schafhirten am Wege, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. Füße decken? Damals trug man kurze Kittel. Luther übersetzt das mit Rock. Dieser bedeckt die Füße nur, wenn man sich hinhockt. Naja, gehockt, ihr wisst, wann man sich hinhockt. Und das ist der Moment, wo auch Elite-Leibwächter vor der Tür bzw. der Höhle warten. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls geschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ sich nicht an Saul vergreifen. David und seine Männer verstecken sich. Und obwohl Saul geradewegs in das Versteck läuft, werden sie nicht entdeckt. Wie abgelenkt und beschäftigt ist eigentlich Saul beim Austreten? Er merkt ja gar nichts. Und David kann vielleicht wirklich gut schleichen. Davids Männer haben recht. Hier ist die Gelegenheit. Saul ist in ihrer Hand. Es steht nicht 3000 gegen 400. Es steht 1 gegen 400. Und selbst wenn nicht alle Männer Davids mit in der Höhle sind, sind sie hier in der Mehrzahl. Das kann nur ein Geschenk Gottes sein. Es gibt ja sogar eine Verheißung, ein Wort Gottes, dass David König werden wird. Und solange Saul König ist, geht das ja nicht. Zu Davids Männern gehören seine Brüder. Seine eigene Familie argumentiert mit dem Wort Gottes. Das hat Gewicht. Solange David verfolgt wird, müssen sich auch seine Brüder verstecken. Und ihre Eltern sind nur im Ausland in Sicherheit. Saul ist gekommen, um sie alle zu töten. Der will nicht nur David, der will die ganze Familie. Ihn töten ist Notwehr. Doch David sieht das anders. Saul ist nicht nur sein Schwiegervater, er ist auch der von Gott gesalbte König. Und auch David ist gesalbt. Mit einem Staatsstreich und Mord an die Macht kommen, ist für ihn keine Lösung. Zumindest in dieser Situation heiligt der Zweck für ihn nicht die Mittel. Er will sich die Macht nicht nehmen. David möchte die von Gott versprochene Königswürde von Gott bekommen und sie sich nicht mit Gewalt selber nehmen. Andere Menschen im Laufe der Geschichte haben eine solche Ansicht mit dem Leben bezahlt. Doch viele Diktatoren, die durch Mord an die Macht kamen, starben keines natürlichen Todes. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich danach auch David auf und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König. Saul sah sich um. Und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf das Reden der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und Herr hat mir gesagt, dass ich dich töten solle. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein, wie man sagt nach dem alten Sprichwort. Vom Freveln kommt Frevel. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagt er nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh. Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir. Und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe und mich rette aus deiner Hand. Der Herr sei Richter. Zweimal sagt es David. Er sieht sich im Recht, doch er will sein Recht nicht mit Gewalt durchsetzen. David weist Saul zurecht. Er kritisiert ihn. Saul vergeudet Zeit und Kraft, um David zu jagen, obwohl die Philister laufend Ärger machen und Israel angreifen. Um einen Floh zu jagen, wird die Herde den Wölfen überlassen. Das ist keine gute Politik. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hand gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Guten seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Plötzlich redet Saul David als Sohn an. Er erkennt, dass David nicht sein Feind ist. Und er hat als König die Größe zu weinen und seinen Fehler zuzugeben. Vor 3000 Elitesoldaten gibt Saul zu, im Unrecht zu sein. Und er segnet ihn. Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Ich finde das beeindruckend. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel in deiner Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul. Da zog Saul heim. David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Nun kommt noch eine Erklärung. Saul weiß, dass David König sein wird. Saul hat Angst, die Macht zu verlieren und ist von Neid geplagt. Er kann sich nicht vorstellen, dass David gut bleibt, wenn er dann Macht hat und König ist? Ist es vielleicht seine eigene Erfahrung? Von Kaiser Tiberius lesen wir, dass er sich selber nicht mehr leiden konnte, weil ihn die Macht trotz guter Vorsätze und Prinzipien zum Schlechten veränderte. Hatte Saul vielleicht ähnliche Gedanken? Er verlangt von David einen Schwur. Doch Saul selber verspricht nichts. Er wird David wieder verfolgen. Und David wird ihn nochmal für alle sichtbar verschonen. Am Anfang der Geschichte habe ich gefragt, ist diese verfahrene Situation noch lösbar? Die Beziehung zwischen Saul und David wird nie perfekt. Sie ist angespannt mit guten Momenten. Aber sie werden einander nicht töten. Saul stirbt im Kampf gegen die Philister. Gott gibt Saul in Davids Hand. Diese Gelegenheit ist eine Prüfung. Es gibt einleuchtende Argumente für den Tod Sauls. Doch David entscheidet sich dafür, Gottes Salbung seines Königs zu respektieren. Der Herr soll richten. Über David wird berichtet, dass er ein Mann nach Gottes Herzen war und seinen Willen tat. Die Geschichte mit Uria wird als Ausnahme genannt. Dort hat dann David seinen Punkt mit Neid und Machtmissbrauch. Auch wir in unserer Zeit erleben, wie Macht zu Machtmissbrauch führen kann. Das betrifft nicht nur die Politik. Das Familienerbe erhält das Kind, welches die Wünsche der Eltern am besten umsetzt. Der Lieblingsschüler erhält die bessere Zensur. Der Prediger redet nur von seinen Lieblingstexten, auch wenn die Gemeinde andere Probleme hat. Wir Christen sind mit dem Heiligen Geist gesalbt. Wie gehen wir mit den Menschen um, der Macht über uns ausübt und uns ungerecht verleumdet oder verfolgt? Jesus gibt uns einen guten Rat, der bei Matthäus 7, 12 nachzulesen ist. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. David wollte auch nicht bei jeder Fehlentscheidung als König gleich umgebracht werden. Und so können auch wir Gott richten lassen und selber nur unsere guten, friedlichen Absichten deutlich demonstrieren. So kann das auch heute in unseren Familien, unserer Gemeinde oder unserem Land zur Entspannung verfahrener Situationen führen. Gott ist barmherzig mit uns. So können auch wir Barmherzigkeit üben. So können dann sogar Feinde, wie in unserer Geschichte, einander segnen. Barmherzigkeit ist eine bewusste Entscheidung. Lasst uns barmherzig miteinander umgehen, auch wenn wir, genau wie David, Herzklopfen dabei haben. Und wenn wir in der Machtposition sind, schenke uns Gott die Größe, Fehler und Unrecht zuzugeben. So können wir segnen, statt zu verdammen und zu vernichten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.